Deutschlandfunk Kultur. Aus der jüdischen Welt. Mit Gerald Bayroth.
Jugendliche für Politik zu interessieren, darum geht es der 15-jährigen US-Amerikanerin Olivia Seltzer. Und dafür steht die Jugendliche jeden Morgen um 5 auf und schreibt ein Newsletter für andere Jugendliche. Beim Thema Antisemitismus ist die Jüdin besonders wachsam. Wir stellen sie gleich vor und damit herzlich willkommen. Wenn Menschen ihre Arbeit mit großer Leidenschaft betreiben und zuweilen auch mit einer gehörigen Portion Rechthaberei oder gar Eitelkeit, dann kann es auch mal knallen. Zum Beispiel zwischen Rabbinern und Kantoren in der Synagoge. Die kommen sich häufiger mal in die Quere. Arkadiusz Schluber war zwischen den Fronten unterwegs.
Ein altes Sprichwort besagt, wenn ein Rabbiner singt, weint der Kantor.
Man sagt, das gibt es manchmal Spannung zwischen Rabbiner und Kantor, Kantor und Rabbiner. Aber so weit würde ich nicht.
Sagt Arje Saloschinski, Kantor an der Zentralen Orthodoxen Synagoge zu Berlin.
Rabbiner und Kantor, die beide sind die Spitzen von der Gemeinde. Der Rabbiner hat natürlich seine Autorität, aber der Kantor steht auch oben. Und jeder möchte sich zu Ausdruck bringen, einfach aus menschlichen Aspekten. Aber wenn die beide klugen sind und jeder kennt seinen Platz, sie kennen richtig und ruhig die Gemeinde zusammen einführen.
Rein talmudisch gesehen sind Rabbiner Gelehrte für jüdisches Recht. Der Begriff leitet sich aus hebräischem Rav oder aramäischem Rabuni ab und bedeutet so viel wie Meister oder Lehrer. Ihre Aufgaben bestehen in der Erläuterung des göttlichen Gesetzes und der Traditionen, im Lehren, in der korrekten Anwendung und Achtung der Gebote. Heutzutage betrachten Rabbiner auch den Gottesdienst als ihre Domäne und kommen sich deshalb mit Kantoren in die Quere. Hasan oder Kantor wird der Vorbeter in einer Synagoge oder jüdischen Gemeinde genannt. Sie sprechen und singen die Gebete vor, sind Botschafter der Gemeinde vor Gott. Die Funktionen werden allerdings nicht selten vermischt bzw. zusammengefügt, wie im Falle von dem aus Ungarn stammenden Zsolt Balla, dem sächsischen Landesrabbiner und Gemeinderabbiner in Leipzig. Für ihn ist es eine Frage von Fähigkeiten und persönlicher Leidenschaft.
Ich liebe Gebet, ich liebe, wie die Melodien unserer Texte eine neue Stufe von Bedeutung bringen können. Ich liebe die Musik und die Vorlesungszeichen der Tora. Die Tatsache, dass ich die zwei Tätigkeiten Rabbiner und Vorbeter zusammenbinden kann, das ist ein Geschenk Gottes. Und das reduziert auch die Spannung zwischen Rabbiner und Vorbeter in einer Gemeinde, wenn die zwei Personen in ein geeinigt ist. Es gibt viele, viele alte Debatten zwischen Vorbeter und Rabbiner. Das existiert in meiner Gemeinde nicht und deshalb bin ich ziemlich glücklich.
Worauf diese Debatten und Spannungen basieren? Auf dem menschlichen Ego, wie Kantor Arje Saloschinski vermutet, oder stecken inhaltliche Gründe dahinter? Nochmals Rabbi Balla.
Meiner Meinung nach, das Verbot von Wörtern wiederzuholen, präsentiert für viele Rabbiner eine große Quelle von Spannung zwischen Rabbiner und Vorbeter. Wenn der Rabbiner denkt über eine bestimmte Stelle, dass es so gesagt sein sollte, und der Vorbeter aber in anderer Tradition, wie man das sagt. Also diese Spannungen können gut passieren.
Nach dem Statistischen Jahrbuch waren 2018 70 Rabbinerinnen und Rabbiner in jüdischen Gemeinden als Gemeinderabbiner in Deutschland tätig. 101 Synagogen und 31 Betsäle wurden benutzt. Offizielle Zahlen der ordinierten Kantoren sind nicht bekannt. Statistik über Berufsgruppen in jüdischen Gemeinden wird nicht geführt. Saloschinski kam vor 9 Jahren nach Deutschland, als damals die Berliner orthodoxe Gemeinde nach einem Vorbeter suchte. Die Stelle kommt ihm gelegen.
In Israel, wenn ein Kantor arbeitet, er bekommt normalerweise Gehalt nur für die höchsten Feiertage, Rosh Hashanah und Yom Kippur. Und manchmal beim Pesach oder Veranstaltungen, Konzerten. Meine Arbeit hier ist alltägliche Arbeit. Und deshalb ist es stabil als in Israel.
Rabbiner sind keine Priester, dennoch sprechen alle Quellen von ihrer besonderen Aufgabe als Seelsorger für die Gemeindemitglieder und für Personen, die mit der Gemeinde in Verbindung stehen. Für Jolt Baller sind sie wie Hausärzte.
Die Gemeinderabbiner sind die erste Adresse, wenn ein Problem ist. Viele Menschen haben ihre eigenen Probleme. Die Rabbiner brauchen auch Experten. Gleichzeitig es gibt es Rabbiner, die ihre Expertise in psychologische und Seelsorge-Sachen haben. Jeder Einzige hat die Möglichkeit und den Zugang, seine eigene Leidenschaft innerhalb der Rabbinerfunktion zu entwickeln. Aber wenn die Probleme über den Kompetenzgrenze sind, dann die Rabbiner müssen zugeben und müssen diejenigen, die für sie Verantwortlichkeit genommen haben, weiterleiten.
Ob Juden heute mit ihren seelischen Problemen zu einem Rabbiner gehen würden?
Ich würde zu einem Rabbiner mit persönlichen Belangen gehen, wenn ich menschlich den Eindruck hätte, dass ich dort verstanden würde. Und das hängt, glaube ich, immer von der zwischenmenschlichen Chemie zwischen Rabbiner und Gemeindemitglied ab.
Ich würde nie zu einem Rabbiner gehen, auch nicht zu einer Rabbinerin. Wenn mir jemand in meinen seelischen Sorgen helfen soll, das soll es doch ein Psychiater oder ein Psychoanalytiker werden.
Ich erwarte von meinem Rabbiner, dass er mir zuhört, dass ich mich vertrauensvoll in Glaubensfragen an die Person wenden kann. Ich möchte, dass er Verständnis zeigt, dass er mir zur Seite steht in Seelennöten.
Die Erwartungen an Rabbinern und Kantoren sind heutzutage gewachsen. Der einzige Weg sei für Jolt Baller Lernen.
Beide Seiten, also die Rabbiner kennen sehr, sehr gut die Halacha. Die Rabbiner müssen auch die musikalische Seite lernen, aber auch diejenigen, die singen können, müssen auch die halachische Seite sehr, sehr gut beherrschen.
Manchmal sind sie wie Hund und Katze, Rabbiner und Kantoren, Rabbinerinnen und Kantorinnen. Arkadiusz Schluba war das über die beiden wichtigsten Berufsbilder in jüdischen Gemeinden. Wir blicken auf die vergangene Woche. Unter den jüdischen Themen stand besonders im Fokus das Gedenken an die Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz. In der Gedenkstätte Yad Vashem, in Auschwitz selbst, im Deutschen Bundestag. Dazu zahllose Interviews und Dokumentationen in den Medien. Grund genug, mich mal mit Miron Tenenberg zu unterhalten, meinem Moderationskollegen hier. Ich muss sagen, manchmal mag ich einfach keine Auschwitz-Dokus mehr sehen. Miron, kannst du dir noch welche im Fernsehen ansehen?
Nee, eigentlich kann ich mir die auch nicht mehr ansehen, aber über die letzten Jahre habe ich sie mir öfter wieder angeschaut, weil ich finde, dass ich etwas auch gegen mein eigenes Vergessen machen wollte. Und ja, jetzt gibt's die öfter mal wieder auf der Mattscheibe und das Gefühl ist semi-gut.
Wie empfindest du denn, was wir diese Woche erlebt haben? Also ganz viele Gedenkveranstaltungen. Ist das so eine Pflichtübung, die gemacht wird?
Naja, es ist ja vor allen Dingen auch erstmal ein rituelles Gedenken. Der 27. Januar kommt ja irgendwie auch aus der Retorte. Der wurde proklamiert, der wurde anerkannt und so hölzern ist er ja eigentlich auch. Andererseits ist es natürlich auch überhaupt gar nicht verkehrt, wenigstens einen Tag im Jahr zu haben, wo es einfach auch zur Staatsräson gehört, den Opfern zu gedenken. Und das ist nun mal der 27. Januar und als solchen finde ich den auch ganz gut. Und übrigens in diesem Jahr finde ich, dass der auch wirklich, wirklich, wirklich ernst genommen wurde. Eigentlich hat man ja in allen Medien irgendetwas dazu gehört.
Und ich meine, wenn man bei so einem Anlass ein bisschen verkrampft ist, ist es ja vielleicht auch ganz berechtigt. Ich meine, es ist ja wirklich ein ernstes Thema, ein Völkermord, ein Genozid, der noch nicht allzu lange her ist, da kann man sich ja mal ein bisschen verkrampfen.
Ja, ich glaube auch. Also wie kann man nicht verkrampft sein, wenn man von Auschwitz redet oder von welchen Lagern auch immer. Auschwitz ist per se verkrampft und das ist für die Täter und für die Mitläufer und für die Opfer einfach eine verkrampfte Sache. Da wird sich hoffentlich auch niemals laissez-faire einschleichen, dass man unglaublich unverkrampft über Auschwitz reden kann. Satire mal abgesehen. Ich finde, dass Satire mittlerweile auch irgendwo gehen und auch eine Normalität mit dem Schrecken darstellen. Dennoch ist es ein Schrecken und das sollte sich eigentlich jeder Mensch bewusst sein.
Das ganze Gedenken ist natürlich im Moment viel brisanter als früher, weil es wirklich politische Kräfte gibt, wo man den Eindruck hat, die finden es vielleicht gar nicht so falsch, was da passiert ist, oder wo man sich mindestens die Frage stellen muss. Spielt das für dich eine große Rolle?
Ja, natürlich. Die Angst ist ja da. Offenbar scheint es ja immer noch nicht richtig angekommen zu sein. Ich lebe als Jude in Angst und das ist alltäglich. Jetzt nicht, dass ich über die Straße gehe und um mein Leben fürchten muss, aber es gibt einfach so ein latentes Mitschwingen von Unwohlsein. Und das hat natürlich etwas damit zu tun, dass Rechte im Parlament sitzen, die den Holocaust als Vogelschiss der deutschen Geschichte betiteln oder sich nicht distanzieren können von Neonazis. Das macht kein gutes Gefühl. Und wenn ich dann noch höre, dass konservative Kräfte teilweise mit diesen Leuten zusammenarbeiten wollen, dann glaube ich zu Recht, dass ich wirklich im falschen Film bin. Und von den ganz hartgesottenen mal abgesehen. Also es gibt immer irgendwo einen Fascho, den man sieht, wenn man, weiß ich, in Brandenburg zum Ausflug ins Grüne fährt. Das finde ich sehr erschreckend und da wird man sich der Privilegien wirklich bewusst, die ich als großer, weißer Mann besitze. Ich denke nicht, dass ich solche Ausflüge machen könnte, wenn ich anders aussehen würde.
Stimmt, das ist wirklich ein Vorteil von Judentum, dass man es uns nicht immer ansieht. Also wer schwarz ist, kann das nicht ausknipsen. Wir müssen nicht unbedingt Kippa tragen oder so.
Ja, definitiv. Und darüber bin ich auch wirklich dankbar. Das verändert das Gefühl ja aber nicht, dass ich neben einem Fascho wirklich denke, den Kopf eingeschlagen zu bekommen im nächsten Moment. Denn immerhin heiße ich ja auch Miron und in dem Moment möchte man einfach nicht von seinen Kindern gerufen werden.
Ja, also das mit der Angst geht mir auch so, dass tatsächlich in den letzten, sagen wir, 5 Jahren eine Verunsicherung einsetzt, wie gewünscht sind wir in diesem Land wirklich. Insofern denke ich, dass Auschwitz, die Shoah, für jüdische Deutsche schon was anderes bedeutet als für nichtjüdische Deutsche. Manchmal habe ich den Eindruck, das Land hat noch nicht verstanden, wie ernst es ist.
Hat es auch nicht. Und es ist nicht unsere Aufgabe, sich den Faschisten und den Neonazis gegenüberzustellen. Oder den Neurechten oder wie auch immer diese Menschen genannt werden möchten, die Identitären. Das ist nicht unsere Aufgabe. Und ich verstehe es noch immer nicht, dass kein großer Aufschrei durch das Land geht, wenn Synagogen angegriffen werden, wenn Juden angegriffen werden oder auch wenn Moscheen brennen. Auch das hatten wir und das ging als ferner Liefen durch die Nachrichten. Das kann es doch nicht sein.
Also bei Halle hatte ich jetzt schon den Eindruck, dass ein Aufschrei durchs Land gegangen ist oder dass das allen mal der Schreck in die Glieder gefahren ist. Tatsächlich finde ich, es ist die Frage, wie nachhaltig das war.
Ich habe das Gefühl, dass das nachhaltiger ist und ich gebe dir recht, Halle war wirklich ein Wendepunkt. Bis jetzt. Wir wissen nicht, was noch kommt. Und die Synagoge war wehrhaft. Zum Glück, muss man sagen. Der Angreifer ist nicht in die Synagoge hineingegangen und konnte kein Blutbad anrichten. Aber das war auf jeden Fall in seinem Sinn. Ob das nun nachhaltig ist? Bis jetzt hat es erstmal gehalten. Bis zum 27. Januar hat es erstmal gehalten, denn ich glaube, dass die Medien so sehr über den Holocaust-Gedenktag berichtet haben, liegt vor allen Dingen auch an Halle. Aber das ist natürlich ein bisschen schade, dass das erst passieren musste. Aber andererseits, wenn es dabei bleibt, ich will jetzt nicht sagen, kann man dem auch was Gutes abgewinnen, aber es wäre ja schön, wenn es irgendwann mal in den Köpfen auch von der Mehrheitsgesellschaft ankommt, dass Jüdinnen und Juden in Deutschland wieder Angst haben.
Die Woche aus jüdischer Sicht, das Gedenken an die Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz und wie aktuell das für Jüdinnen und Juden ist. Mein Kollege Miron Tenenberg war das. Der Präsidentschaftswahlkampf in den USA, also der Wahlkampf, nachdem Donald Trump zum Präsidenten gewählt wurde, er war ein Startschuss, ein Weckruf für Olivia Seltzer. Sie merkte, dass sie sich für Politik interessieren musste, als Jugendliche und als Jüdin. Denn schon im Wahlkampf wurden antisemitische Töne laut. Seitdem steht sie jeden Morgen um 5 Uhr auf und dann schreibt sie ein Newsletter für andere Jugendliche. Die Botschaft: Politik ist wichtig. Art Peltner hat die junge Frau getroffen.
Now we turn to climate change. UK scientists are saying the bushfires in Australia are a warning of
breaking
what may
news.
Be to come around
in a major
the world.
Escalation in tensions between the US and Iran.
So tomorrow with the fake news, here's your headline.
I actually wake up at 5 a.m. every day
Ich wache jeden Tag um 5 Uhr auf, lese die Nachrichten von ganz verschiedenen Medien und schreibe sie dann so um, dass junge Leute dazu einen Bezug haben. Olivia Seltzer ist 15 Jahre alt, geht zur High School in Santa Barbara und hat rund 2,5 Millionen Leser ihres täglichen Newsletters. Darin greift sie US-Nachrichten genauso auf wie News aus allen anderen Teilen der Welt. Angefangen hat alles mit dem amerikanischen Präsidentschaftswahlkampf 2016. Damals war sie gerade mal 12 Jahre alt.
Right now, a historic moment. We can now project the winner of the presidential race. CNN projects Donald Trump wins the presidency.
Pretty much right after the 2016 US presidential.
Schon kurz nach der Wahl merkte ich ganz deutlich, dass sich etwas an meiner Junior High School veränderte. Die Mehrheit der Schülerinnen und Schüler sind Latinos und viele ihrer Eltern sind illegale Einwanderer aus Mittelamerika. Wir hatten das Gefühl, dass das, was in unserer Regierung passierte, riesige Folgen für uns haben wird.
In New York City, the number of anti-Semitic attacks in the last week is now up to 8. In fact, in the last year, the number of anti-Semitic hate crime complaints shot up more than 50% in New York.
Die Anti-Immigrationstöne, die Verharmlosung von antisemitischen Übergriffen durch den Präsidenten, das alles stieß der 15-Jährigen auf. Doch da war noch mehr, was Olivia aktiv werden ließ. Sie ist Jüdin. Ihre Urgroßeltern flohen vor Pogromen aus Russland. Mit den Geschichten der Verfolgung und des Holocausts wurde sie früh konfrontiert.
I think it definitely has made me feel like I have something to fight for.
Ich glaube schon, dass mich das dazu brachte, für etwas zu kämpfen. Gerade rund um die Präsidentschaftswahlen 2016 fielen mir mehr und mehr Nachrichten auf, die sich um verschiedene antisemitische Übergriffe in den USA drehten. Ich lebe in einer sehr progressiven Stadt, die offen gegenüber Minderheiten ist. Aber sogar in meiner Schule kann man Hakenkreuze an Wänden und auf Tischen sehen. Es gibt auch immer wieder antisemitische Äußerungen an meiner Schule. Das alles war für mich ein Weckruf und hat mir das Gefühl gegeben, dass es mich auch betrifft.
Skin in the game.
This morning, Pittsburgh prepares to bury 3 victims of the synagogue massacre. At the same time that anti-Semitism is on the rise in America.
Olivia brachte sich mit 8 Jahren selbst das Programmieren bei. Daher hatte sie keine Probleme mit The Cram, eine eigene Seite aufzubauen. The Cram bedeutet in etwa, vollgepackt zu sein, vollgepackt mit Nachrichten eben. Und seitdem liest sie sich alltäglich durch die Nachrichten der BBC, der New York Times, von Fox News und CNN und etlicher anderer Medien. Und dann schreibt sie das, was sie für wichtig hält, in eine Sprache um, die die Generation Z versteht. Diejenigen, die in den 2020ern erwachsen werden.
If I were to tell my friends, to verbally communicate a news story to my friends.
Ich schreibe es einfach so, wie ich es meinen Freunden erzählen würde, also wie wir als Generation Z auch miteinander sprechen. So kommt das in den Newsletter, den man über E-Mail oder soziale Medien erhalten kann. Und wir haben nun auch eine Videoversion, wo Cram-Botschafter die Nachrichten in verschiedenen Sprachen lesen, für unsere Leser in über 80 Ländern.
Good morning, Crammers. My name is Kendall and I'm here to give you your Friday version of Cup of Cram.
Cram-Botschafter sind Jugendliche in aller Welt, die Olivia mit der Webseite und dem Newsletter unterstützen. Olivia finanziert alles selbst, von Geldgeschenken zum Geburtstag und zu Chanukka und auch mal von dem, was Olivia beim Babysitting verdient, unterhält sie die Webseite und den Newsletter. Ich möchte, dass die Leser genau dasselbe bekommen wie von traditionellen Medien. Ich möchte, dass sie erfahren, über welche News ältere Generationen sprechen, dass sie dieses Wissen haben. Aber es gibt auch eine große Frustration bei der Generation Z, dass die wirklich wichtigen Geschichten nicht die Berichterstattung erhalten, die sie verdienen, wie die Brände im Amazonas oder das, was in Kaschmir passiert. Seit nunmehr 3 Jahren beschäftigt sich die 15-Jährige tagtäglich mit den harten News. Hat sie nicht das Gefühl, dass sie etwas in ihrer Jugendzeit verpasst? Für mich ist das genau das Gegenteil. Wenn ich The Cram nicht hätte, wäre es viel schwerer für mich. Ich hatte dieses Gefühl der Hilflosigkeit und ich musste einfach etwas tun, um etwas zu verändern und nicht nur als Zuschauerin daneben zu stehen. Für mich ist das wie ein Bewältigungsmechanismus für alles, was in der Welt passiert. Es gibt so viele wirklich schreckliche Dinge, mit denen ich als 15-Jährige mein ganzes Leben lang zu tun haben werde. Olivia steht tagtäglich um 5 Uhr auf und schreibt die Nachrichten um. Ihre Freunde wussten anfangs nichts von ihrer Webseite und ihrem Newsletter. Olivia beschreibt sich selbst als schüchtern. Sie hatte Angst davor, wie andere darauf reagieren würden, wenn sie hörten, was sie da vor der Schule machte. Meine Freunde fanden es schließlich heraus, als meine Eltern es an meiner Bat Mitzwa erwähnten. Sie fragten mich, was The Cram denn sei. Sie reagierten absolut toll, besser als ich es mir vorstellen hätte können. Sie fragten, wie sie mitmachen könnten, und sogar andere an der Schule, die ich gar nicht kannte, kamen auf mich zu und meinten, sie hätten von The Cram gehört und seien nun Abonnenten, würden es jeden Tag lesen und es habe ihr Leben verändert. Das freut mich ungemein. Olivia Seltzer engagiert sich, indem sie Nachrichten verständlich macht, sie quasi übersetzt. Sicherlich gibt es auch mal Kritik, gerade von Älteren, die ihr sagen, sie solle sich mit ihrer Webseite nicht so wichtig nehmen. Doch die 15-Jährige und ihr Team machen einfach weiter, denn sie sagt, bislang hätten die Älteren die Probleme, die vor allem die Generation Z betreffen werden, wie den Klimawandel, nicht lösen können. Die vielen positiven Rückmeldungen hingegen, die geben ihr Hoffnung, dass ihre Altersgenossen die eigene Zukunft aktiv mitgestalten wollen. Ich habe so viel Hoffnung, denn wenn man sich die Generation Z ansieht, anstatt alles um sich herum zu ignorieren, werden sie aktiv. Das lässt mich hoffen.
Eintreten für eigene Rechte und für die Rechte anderer, Art Peltner über die jüdische Nachrichtenaktivistin Olivia Seltzer.